Heute ziehen wir im ersten Sportpodcast des Tages nochmal eine schnelle DFB-Pokalbilanz und sprechen über Gesetzesbrecher und ganz neue Erfahrungen.
Ja, und wir stellen wieder unsere 5 Fragen an die Bundesliga.
Und wir machen einen Formcheck der deutschen Skispringer vor der endgültigen Olympianominierung am Samstag.
Und wir haben wie immer Top und Flop mit am Start, den Blick zurück in die Sportgeschichte und wir gucken auf den pöbelnden John McEnroe. Ein besonderes Vergnügen, möchte ich sagen. Guten Morgen zu Stand jetzt, eurem ersten Sportpodcast des Tages, unterstützt vom Sportinformationsdienst SID. Mein Name ist Andreas Wurm.
Und ich bin Malte Asmus.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand
jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Bevor wir auf die Bundesliga kommen, gestattet uns bitte noch ein paar Gedanken zum DFB-Pokal. Wir sind da gedanklich noch nicht ganz mit fertig und vor allen Dingen nicht ganz fertig mit diesen angeblich ganz eigenen Gesetzen.
Obwohl es 11 Jahre lang kein besonderes Pokalgesetz, sondern eher so ein Universalgesetz war, dass entweder der FC Bayern oder Borussia Dortmund auf jeden Fall im DFB-Pokalfinale dabei sind.
Ja, das galt eigentlich als Gesetz und da ist es trotz aller Sympathie für zumindest einen der beiden Clubs schon mal fast befreiend, dass dieses Gesetz auch mal gebrochen wurde. Es tatsächlich möglich ist, dass die beiden größten Mannschaften Deutschlands tatsächlich noch vor dem Viertelfinale mal ausscheiden können.
Wahnsinn, oder? Das ist fast schon Anarchie in der festgefahrenen Fußballrepublik. Ganz was Neues.
Das ist ein guter Begriff, so könnte man es tatsächlich nennen. Und dann mischen gleich 4 Zweitligisten im Viertelfinale mit. Das gab es zuletzt 2004, da erinnert sich ja kaum noch jemand dran, an Willy Landgraf und Erik Meyer mit Alemannia Aachen. Das ist ja schon fast historisch. Die sind damals bis ins Olympiastadion gestürmt. TikTok und Instagram, wenn es das damals schon gegeben hätte, die wären durchgedreht.
Ja, aber danach waren es meist die Bayern oder eben Borussia Dortmund, die am Ende dann doch dominierten und Zweitligisten spielten quasi nie eine große Rolle. Obwohl, es gab da mal eine Ausnahme. Das letzte Mal schaffte es der MSV Duisburg ins DFB-Pokalfinale. Doch der ging 2011 mit 0:5 gegen Schalke 04 unter. Übrigens mein erstes DFB-Pokalfinale als Stadionsprecher. Ich erinnere mich sehr gut daran.
Du hast den Zebras kein Glück gebracht.
Nein, habe ich nicht. Oder ich habe den Schalkern Glück gebracht. So, ich kann links wie rechts, ich weiß es nicht. An der Farbe lag es nicht, ja, die sind beide gleich.
Das stimmt, blau-weiß, ganz genau. Aber wer ist denn nun der Favorit von diesen 8 verbliebenen Teams?
Boah, wenn wir mal wieder ernst, ne? Und da würde ich natürlich sagen, RB Leipzig, der Finalist vom vergangenen Jahr. Aber was heißt denn das schon? Die Leipziger haben ja auch schon oft bewiesen, dass sie sich immer wieder gerne auch selbst so ein Bein stellen. Und wir wissen alle, die Fanmehrheit haben sie natürlich auch nicht hinter sich, obwohl ich mich durchaus gewundert habe, dass es doch eine ganze Menge Anhänger zu geben scheint. Ob die dann alle im Olympiastadion sein dürfen, weiß man ja jetzt im Moment sowieso noch nicht. Naja, also, aber sind wir mal ehrlich, Pokalsieger oder ein Pokalspiel, FC St. Pauli gegen den Hamburger SV oder die beiden jeweils als Sieger, da würde die Republik wahrscheinlich lauter applaudieren.
Ja, aber auch wenn es viele Kritiker nicht hören wollen, verdient wäre der erste Titel der Leipziger schon. Du hast es gesagt, die standen ja schon mal im Endspiel, zweimal schon.
Zweimal sogar
das
schon,
muss,
ja.
Das muss man ja auch mal festhalten.
Ja, eben, genau. Also das ist das, und da muss man eben auch die Arbeit, die dort geleistet wird, respektieren. Wie auch immer man das jetzt bewerten will insgesamt, aber die hätten jetzt auch schon mal irgendwie so ein Pokal verdient, ja. Also, aber kommen wir nochmal zurück auf die Zweitligisten. Ja. Was bedeutet das denn für den deutschen Fußball insgesamt, wenn 7 Underdogs und dann eben RB weiterkommen, also als die beiden Branchenführer in der Liga?
Ja, also aus der internationalen Perspektive, glaube ich, bedeutet das jetzt nicht viel, denn da interessiert ohnehin niemanden irgendwas anderes außer Dortmund und Bayern, glaube ich mal, würde ich jetzt mal behaupten. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sich jemand aus den USA, aus China oder sonst wo jetzt gerne ein Finale zwischen, tut mir leid, Freiburg und Hannover anschauen würde. Also jetzt mal eine ganz Einschätzung von mir. Könnte ich mir vorstellen, ich würde ja auch zum Beispiel keinen italienischen Pokal zwischen Salernitana und Catania gucken wollen.
Also, echt nicht?
Nee, nicht wirklich.
Nee, ich auch nicht. Ja.
Also es haut eigentlich keinen vom Hocker.
Ja, das mag sein. Sollte uns aber auch hierzulande herzlich egal sein. Wir sollten uns über Abwechslung freuen, finde ich. Und uns mal auch eine andere Mannschaft gönnen, dass sie die Gunst der Stunde nutzt und sich dann mal ins Scheinwerferlicht spielt. Und dann vielleicht ja auch mit dem Titel nach Hause geht. Für viele junge Fußballfans wird das ein ganz neues Erlebnis.
Stand jetzt aktuell.
Und nach dem Pokal ist vor der Bundesliga. Wir blicken voraus mit unseren fünf Fragen, mit unserem Fünf-Fragen-Format. Da sind wir eigentlich immer ganz gut dabei. Diesmal der 20. Spieltag. Frage Nummer 1. Wird der VfL Wolfsburg am Wochenende Nummer 1?
Also das mit der Nummer 1, das muss man natürlich ein bisschen relativieren bzw. einordnen. Also Fußball Nummer 1 in Niedersachsen ist damit natürlich gemeint, in der ewigen Bundesliga-Tabelle. Also da rangieren die Wolfsburger Stand jetzt ja noch hinter Hannover 96, aber ein Sieg der Wölfe in Leipzig würde das ändern. Da würde Wolfsburg nämlich nach Punkten mit dem Lokalrivalen gleichziehen können, käme dann auf 1174 Bundesliga-Punkte, hat aber das deutlich bessere Torverhältnis. Also dann würden sie es schaffen. Also da ist viel Konjunktiv dabei. Und die Statistik, die spricht jetzt auch nicht unbedingt dafür, dass die niedersächsische Wachablösung am Wochenende schon passiert. Denn Florian Kohfeldt, der hat in seiner bisherigen Trainerkarriere in Leipzig jedes Mal verloren. Weißt du, warum man beim Spiel Hoffenheim gegen Dortmund, um mal ganz schnell das Thema zu wechseln, weil ich glaube, viele Wolfsburger hören das nicht gerne, aber warum man beim Spiel Hoffenheim gegen Dortmund auf keinen Fall zu früh abschalten sollte?
Na klar, weil in der Schlussviertelstunde bei beiden Teams immer noch eine ganze Menge passieren kann. Der BVB und die TSG 1899 sind nämlich die beiden erfolgreichsten Teams der Bundesliga in den letzten 15 Minuten. Ab der 76. Minute erzielten beide in den bisherigen 19 Spielen jeweils 13 Tore. Also bloß dranbleiben bei diesem Duell am Samstag. 15:30 geht es los. Da kann viel passieren. Also, was passiert eigentlich beim Spiel Augsburg gegen Leverkusen?
Also irgendwas wird bestimmt passieren. Vielleicht macht einer Pipi unter der Dusche. Wer auch immer. Ach nee, das war ja eine Fake News. Okay, nee, lassen wir das.
Ach so.
Aber es wird irgendwas passieren, fußballerisch wahrscheinlich aber eher weniger aus Sicht des FC Augsburg. Also zumindest wahrscheinlich nichts Positives, kein Dreier, denn Augsburg hat in den bisher 21 Duellen mit Leverkusen noch nie gewonnen. Also so ungefähr wie Kohfeldt mit Leipzig. Aber kein Verein in der Bundesliga-Geschichte hat so lange auf einen Premierensieg gegen ein anderes Team gewartet, wie die Augsburger Stand jetzt. Ob daran die aktuellen Personalprobleme von Bayer auf der 6 jetzt was ändern, warten wir es mal ab. Aber kommen wir zur nächsten Frage. Steht beim ersten FC Köln an diesem Wochenende endlich mal wieder die Null hinten?
Naja, also wenn ich jetzt gegen Bochum, wann denn dann bitte, müsste man da zurückfragen. Denn Köln spielte als einziges Team in dieser Saison erst einmal hinten zu Null. Aber beim VfL Bochum stand die Null schon achtmal in dieser Spielzeit vorne. Damit sind sie Bundesliga-Schlusslicht. Und bleiben wir nochmal bei den Schlusslichtern. Und zwar der Rückrundentabelle. Freiburg und Stuttgart. Welche kuriosen Fakten gibt's zu diesem Duell?
Sag ich dir gleich kurz zur Einordnung noch. Naja, nach zwei Rückrundenspieltagen ist die Rückrundentabelle jetzt nicht so aussagekräftig, aber.
Ach, das hab ich, es ist ja erst so frisch, ja. Ja, total übersehen. Ja, ja.
Das Jahr 2022 ist ja noch jung, aber beide haben erst einen Punkt gesammelt in diesen zwei Spielen. Freiburg hat dabei ein Torverhältnis von 3:7. Das ist schon ziemlich mies. Und Stuttgart von 0:2 Toren. Kurios dabei ist aber bei diesen beiden Vereinen, ist, dass die Top-Torschützen bei beiden Clubs Abwehrspieler sind. Beim SC Freiburg ist das Philipp Lienhardt mit 4 Toren. Der teilt sich den vereinsinternen Spitzenplatz mit 3 weiteren Spielern. Und beim VfB Stuttgart ist Verteidiger Konstantinos Mavropanos alleiniger Top-Torjäger, ebenfalls mit 4.
Gesundheit, ja, ja, Körperbeherrschung dieser Name. Mehr Fakten zum Bundesligaspieltag gibt es natürlich im Bully Special mit Julius Eid und seinen Gästen auf meinsportpodcast.de. Wie immer auch im Podcatcher eurer Wahl.
Top und Flop.
Top des Tages ist, hört, hört, das geplante neue Regelwerk der FIFA für Leihgeschäfte. Das wird beim FIFA Council bei der nächsten Sitzung vorgelegt und soll am 1. Juli in Kraft treten. Künftig soll die Zahl der Leihgaben zwischen denselben Vereinen während einer Spielzeit beschränkt werden und auch die Gesamtzahl an Leihen reglementiert sein. Die Regel soll der Förderung von Nachwuchstalenten dienen und für ein besseres sportliches Gleichgewicht sorgen. Zudem wird auch das Horten von Profis verhindert.
Das ist doch schon mal wirklich top, wenn das dann auch so umgesetzt wird. Flop des Tages ist dagegen Ousmane Dembélé. Der streikte sich ja einst mehr oder weniger bei Borussia Dortmund weg, weil er unbedingt zum FC Barcelona wollte. Aber da hat er das erhoffte Glück nicht gefunden. Zweifel an Dembeles professioneller Einstellung, die gab es ja immer mal wieder und das Thema gärt ja auch schon, seit er eigentlich da angekommen ist. Und jetzt werden sie ihm endgültig zum Verhängnis, diese Zweifel. Die Barca-Verantwortlichen haben jetzt nämlich gemerkt, dass Dembele sich, Zitat, der Zukunft des Clubs nicht unbedingt verpflichtet fühlt. Das hat der Fußballdirektor Alemanni gesagt. Und deshalb müsse Dembele sofort den Verein verlassen. Der kriegt ja auch jede Menge Gehalt und Barca muss ja sparen. Aber da haben sie jetzt einen Punkt gefunden, wie sie ihn vielleicht loswerden. Barca wolle nämlich nur noch mit engagierten Spielern zusammenarbeiten, heißt es. Dann bleibt zu hoffen, dass sich überhaupt ein Abnehmer für den Mann findet. Denn solche Worte sind ja jetzt nicht gerade das beste Bewerbungsschreiben für einen Profi.
Stand jetzt aktuell.
In 13 Tagen, da starten die Olympischen Spiele in Peking. Langsam, aber sicher nehmen dann auch die Kader in den einzelnen Disziplinen Gestalt an. Die Leute werden nominiert.
Und bei den Skispringern, da entscheidet sich übermorgen, morgen am Samstag, wer die letzten beiden der 5 Olympiatickets aus Deutschland bekommen wird. Wir machen mal einen kleinen Formcheck.
Ja, fest steht, der Beste ist Karl Geiger, der ist auch fix für Olympia, ist ja Skiflug-Weltmeister der letzten Saison und flog in dieser bei 14 von 15 Springen in die Top 10, stand 7-mal auf dem Podest und hat auch 2-mal gewonnen. Also er ist der heißeste Medaillenkandidat aus Deutschland, das kann man sagen. Aber was ist von den anderen zu erwarten?
Ja, Markus Eisenbichler ist auch mit dabei, obwohl die Form zuletzt dann doch wackelte, muss man ihm auch Medaillenchancen einräumen?
Ja, das sollte man auf jeden Fall auch. Der kann auf jeden Fall was bringen. Dritter Springer, der das Ticket auf jeden Fall schon sicher hat, Stefan Laie. Das ist für ihn jetzt auch dieses Ticket der Lohn für seine starke Comeback-Saison nach seinem Kreuzbandriss. Im Gesamtweltcup ist Laie derzeit auf Platz 18, ist drittbester Deutscher. Aber seine Form, die aktuelle Form, die zeigte zuletzt nach unten. Er hat aber trotzdem großes Plus, was ihm bei Olympia sicherlich entgegenkommt und vor allen Dingen auch dem deutschen Team nutzen wird. Er hat nämlich ziemlich viel Konstanz und Stärke immer in Teamspringen gezeigt.
Ja, gucken wir mal auf Severin Freund. Der muss dagegen noch zittern. Der hat nämlich nur die halbe Norm geschafft bisher. Der Team-Olympiasieger von 2014 landete Stand jetzt in dieser Saison nur einmal in den Top 15, ist aber auch erst seit der Verschanzentournee wieder im Weltcup-Team mit dabei und er ist extrem erfahren. Also das spricht dann schon für ihn.
Genauso wie für Andreas Wellinger. Auch der ist erfahren, hat ja auch schon 4 Olympiamedaillen im Schrank. Mehr hat ja nur der finnische Skisprung-Top-Athlet seiner Zeit, Matti Nykänen, damals gehabt. Der hat 5. Aber vor allem Wellingers Goldflüge von der Normalschanze in Pyeongchang sind ja noch in guter Erinnerung. Doch dann hatte er ja den Kreuzbandriss und er sucht da immer noch viele Monate nach seiner Form. Und jetzt kam zuletzt wieder Probleme mit dem Knie dazu, da zwickt es wieder.
Ja, anders bei Pius Paschke. Der lebt derzeit seinen zweiten, vielleicht sogar den dritten Frühling. Also dabei ist er zumindest. 2 siebte Plätze hat er in dieser Saison hinbekommen. Beim letzten 6 Springen aber war ein 23. Rang in Bischofshofen sein bestes Ergebnis. Das ist natürlich jetzt nicht ganz so das, was der Bundestrainer sehen will. Will Paschke also auf seine alten Tage erstmals zu Olympischen Spielen, muss er in Titisee dem Bundestrainer dann doch weitere Argumente liefern.
Konstantin Schmid, der hat ein paar Argumente vorgebracht, er ist ja der Jüngste im deutschen Team, der liegt im Gesamtweltcup immerhin als viertbester DSV-Adler auf dem 20. Platz, aber die fehlende Erfahrung und die Tatsache, dass er nur ein Top-10-Ergebnis in dieser Saison geholt hat, die sprechen dann trotzdem gegen ihn.
Und gegen Richard Freitag spricht, dass er seine aufsteigende Form nur im zweitklassigen Continental Cup zeigt. In Titisee Neustadt wird Freitag erstmals in diesem Winter im Weltcup auftauchen. Und daher hat er keine Chance auf seine dritten Winterspiele.
Heute in der Sportgeschichte.
John McEnroe, der hat die Australian Open nie gewinnen können, aber er hat sich trotzdem für immer in die Geschichtsbücher des Turniers eingetragen.
Ja, und zwar als erster Spieler, der bei einem Match disqualifiziert wurde. Im Drittrundenmatch 1990, nämlich gegen Mikael Parfors aus Schweden, weil sich der Tennisrüpel 3-mal ziemlich daneben benommen hat.
32 Jahre her, dass er nach einem Ausruf einer Linienrichterin sich bedrohlich vor ihr aufgebaut hat, um sie einzuschüchtern. So kann man sich bei Big Mac ja wirklich gut vorstellen. Aber dafür gab es die erste Quittung von Schiedsrichter Jerry Armstrong.
Code violation, unsportsmanlike conduct, warning Mr. McEnroe.
Well, that's fair. That was very intimidating of McEnroe.
Die zweite Quittung folgte, nachdem McEnroe vor lauter Wut und mit voller Wucht seinen Schläger auf den Boden knallte, sodass der einen Riss davon trug.
Code violation, racket abuse, point penalty, Mr. McEnroe.
Und das brachte John McEnroe dann richtig auf die Palme. Schließlich war der Schläger aus seiner Sicht bis auf den kleinen Riss durchaus unversehrt. Mit dem Schläger hätte er locker weiterspielen können. Kein Grund, also ihm Schlägermissbrauch vorzuwerfen.
Doch weder Stuhlschiedsrichter Armstrong noch Turnierschiedsrichter noch Oberschiedsrichter Ken Farrer ließen sich erweichen. Der Punktabzug, der blieb bestehen.
McEnroe stapfte wütend in Richtung Grundlinie und rief dabei dem Schiri unflätige Dinge zu, die er mit seiner Mutter anstellen sollte. Armstrong blieb nur eine einzige Möglichkeit.
Code violation, verbal abuse, default, Mr. McEnroe.
Uiuiui. McEnroe hatte nicht auf dem Zettel, dass zu Jahresbeginn 1990 eine neue Regel eingeführt worden war. Bereits drei Regelverletzungen führten dann nämlich mittlerweile zur Disqualifikation. Nicht mehr vier wie noch zuvor. McEnroe war sichtlich erstaunt und er war dann noch wütender. Und er steht jetzt halt für immer in den Geschichtsbüchern. Das ist eine Geschichte, wo man sagen kann, mit einem Schmunzeln, er hat sich nicht mit rumbekleckert, ja, aber es ist dann doch irgendwie ein Kuriosum, der John McEnroe.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Die Handball-EM, die läuft Corona zum Trotz immer weiter. Nach der klaren Niederlage gegen Spanien mit 23-29, dem ersten Dämpfer im Turnier, geht's heute für die deutsche Mannschaft weiter um 20:30 gegen Norwegen.
Ja, die deutsche Mannschaft legte trotz Corona-Sorgen beherzt los, aber am Ende war der Europameister dann doch zu stark. Wenn der Medaillentraum dann jetzt weitergehen soll, muss gegen Norwegen vor allem die Fehlerquote im Angriff deutlich runtergefahren werden. Sie müssen einfach besser treffen. So eine 15 Minuten Schwächephase ohne eigenes Tor, das sollte sich tunlichst nicht wiederholen.
Und die Australian Open, die gehen in den Endspurt der ersten Woche. Dazu Bundesliga. Der 20. Spieltag steht an zum Auftakt heute Abend. Eintracht Frankfurt gegen Arminia Bielefeld. Also zwei Teams, die seit zwei Spielen auf den Dreier warten.
Und Wintersport ist natürlich auch das ganze Wochenende wieder ein Thema. Nicht nur Skispringen haben wir gerade angesprochen in Titisee-Neustadt. Auch Biathlon in Antholz steht an. Olympia-Generalprobe zum Auftakt steht heute das Einzelrennen über 15 Kilometer an. Dennis Herrmann startet in Südtirol ebenso wie Vanessa Vogt. Ausschließlich dann beim Massenstart. Das ist erst am Sonntag.
Und darüber halten euch dann das ganze Wochenende die Kollegen vom Sportradio Deutschland ganz aktuell auf dem Laufenden. Bundesliga Live gibt's da auch und alle 15 Minuten frische News und ganz viele Experten aus dem meinsportpodcast.de Universum hört ihr ebenfalls auch noch da im Webstream auf sportradiodeutschland.de oder über DAB+.
Und wir machen Wochenende, was Malte?
Ja. Würde ich sagen, haben wir verdient.
Gehen wir ein bisschen ins Wochenende, aber natürlich sind wir am Montag früh um 7.07 Uhr wieder für euch da. Im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de. Es wird viel passieren am Wochenende. Vielleicht ist ein bisschen was ja auch dabei, dass wir uns dann nochmal am Montag im Rückblick besprechen.
Ganz bestimmt. Und ihr könnt am Wochenende auch gerne auf meinsportpodcast.de oder im Podcatcher eurer Wahl ein bisschen wühlen. Sport für die Ohren rund um die Uhr. Das haben wir anzubieten auf allen Plattformen. Also klickt euch einfach mal durch. Bis Montag. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.